Gibt es Warnsignale beim Eisbaden, die häufig unterschätzt werden, die du beobachtest?
Ja, ich glaube, immer wenn das Ego ins Spiel kommt, hören die Leute nicht mehr auf ihre Schmerzrezeptoren. Und es gibt halt Warnsignale, gerade wenn du zum Beispiel Kopfweh kriegst, ne, oder Migräne danach. Themen wie Renault, das sind halt immer Zeichen, dass ja was mit der Durchblutung in deinem Körper nicht in Ordnung ist. Beim Eisbaden beschäftigt man sich halt ganz viel mit sich selber. Und dann geht es ja auch immer darum, den Schweinehund zu überwinden, wie du sagst, das ist nie angenehm, das heißt da reinzugehen, das macht ganz viel mit der Willenskraft und durch diese Willenskraft werde ich auch andere Sachen in meinem Leben nicht mehr so aufschieben. Das ist so ein bisschen auch das, was ich versuche mit den Leuten zu machen, nicht immer noch mehr oder durch Gadgets, durch Tools, durch Veränderung noch irgendwie das Glas größer zu machen, sondern erstmal zu schauen, dass das Potenzial, was jetzt schon in mir ist, überhaupt nutzbar ist. Und das ist halt ganz oft nicht so, wenn mein Nervensystem im falschen Zustand ist.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ein Eisbad bei 2 Grad Wassertemperatur. Kontrollierte Atemtechniken, die innerhalb weniger Minuten den eigenen Stresszustand verändern sollen. Methoden, die früher vor allem Extremsportlern, Yogis oder Biohackern vorbehalten waren, sind heute irgendwie bei uns allen angekommen. Aber warum zur Hölle setzen sich Menschen immer wieder freiwillig der Kälte aus? Was passiert dabei im Gehirn und im Nervensystem? Können Atemtechniken tatsächlich Einfluss auf Stress, Entzündungen und unsere mentale Widerstandskraft nehmen? In dieser Folge von Mission Gesundheit gehen wir mal den wissenschaftlichen Grundlagen von Breathwork und Kälteexposition auf den Grund. Experte der Woche. Mein heutiger Gast kennt die Wirkung von Atemtechniken und Kälte nicht nur aus der Theorie, sondern aus jahrelanger Praxis. Rolf Duda ist zertifizierter Wim Hof-Instruktor, Gründer von Peak Wolf und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, welche Methoden tatsächlich funktionieren und welche lediglich kurzlebige Gesundheitstrends sind. Rolf, sehr schön, dass du da bist und dass wir uns heute unterhalten können. Wir haben im Podcast schon mehrfach über Breathwork gesprochen, die Wim Hof Methode, Kälteexposition und Stressresilienz. Und deshalb können wir heute bewusst ein bisschen tiefer einsteigen. Aber erstmal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, das Thema der Neuroregulation mit euch zu teilen. Und wie das im Leben so ist, war das auch bei mir kein geradliniger Weg dahin, sondern ich bin eigentlich Wirtschaftsjurist und BWLer. Und habe halt im Leben immer wieder Kontakt gehabt mit den Themen Mindset, Gehirn, wie der Körper eben folgt. Das hat ganz klassisch angefangen mit Fitness und Ernährung, weil ich halt damals als Unternehmensberater noch fit und gesund bleiben wollte. Aber durch den Stress im Job habe ich relativ schnell gemerkt, dass es halt mehr braucht als nur körperliche Gesundheit, weil Kollegen von mir sehr früh eben Burnout oder Depressionen bekommen haben. Und dann habe ich mich mit den ganzen Themen, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Nervensystem funktioniert, ganz intensiv auseinandergesetzt und bin immer wieder mit der Atmung in Kontakt gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nachher meine eigene Methode entwickelt habe, mit der ich jetzt unterwegs bin.
Was wäre, wenn ihr nicht nur länger leben, sondern länger gesund leben könntet? Genau deshalb habe ich Nexus Precision Diagnostics gegründet hier im Berliner Grunewald, um euch möglichst umfassend zu untersuchen mit modernsten Tests, damit ihr eure Gesundheit nicht dem Zufall überlasst, genauso wie ich es tue. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an über info@hadi-saleh.com oder direkt über LinkedIn oder den Link in den Shownotes. Wenn du Veränderungen im Nervensystem beobachtest bei den Menschen, die regelmäßig Atemtraining machen, welche sind das? Oder Kälteexposition ist ja auch ein Teil deines Konzepts.
Genau, also es geht grundsätzlich, ich nenne das neurorespiratorische Regulation, weil es erstmal immer um unser Nervensystem geht. Das heißt, die Basis in der Arbeit ist so ein bisschen die Polyvagaltheorie, die ich dort sehe. Das heißt, wie funktioniert unser Körper im Vergleich oder im Zusammenspiel mit der Umwelt. Und die Frage ist ja immer, was passiert im Außen, ja, damit der Input in mein Gehirn kommt. Und dann ist bei jedem ganz individuell, was das Gehirn halt daraus macht. Aber wir haben immer die zentrale Frage, bin ich sicher? Und dann stellt mein Körper mich ja über die Systeme und das Nervensystem entsprechend ein, um mit der wahrgenommenen Situation im Außen eben umzugehen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Atmung halt hier zweierlei Funktionen für uns macht. Das eine ist, sie ist einmal ein Spiegel. Das heißt, ich gucke mir Leute an, gucke deren Atmung an und sehe halt direkt, wo bewegt sich ein Muskel, wie atmen die, wie machen die Pausen, machen die überhaupt Pausen und weiß dann automatisch, in welchem Zustand von Stress her sich das Nervensystem befindet. Also wie sicher die Person sich fühlt. Und dann können wir die Atmung aber eben bewusst nutzen, um diesen Zustand zu verändern. Na, egal, ob wir nach oben wollen, weil wir vielleicht eine Leistung erbringen müssen, schön im Sport sind, oder meistens wollen wir halt nach unten das Nervensystem wieder in die Regulation bekommen. Und was ich feststelle, ist, dass Leute am Anfang gar keine Ahnung haben, wie sie atmen sollen, was sie machen und wie wertvoll und mächtig dieses Tool auch ist. Mhm. Und wenn man sich dann aber mehr damit beschäftigt, und das wäre ganz viele messbare Werte, allen voran nämlich immer die HRV, weil das ist ja die Regulationsfähigkeit unseres Nervensystems, dass die sich massiv in kurzer Zeit nach oben bewegt.
Untersuchst du auch Biomarker im Blut zum Beispiel zeitgleich und siehst Effekte? Und wenn ja, welche wären das?
Was ich halt mache, ich mache viele Bluttests zusammen mit dem Christian Burkhardt aus München und wir schauen uns natürlich die ganz klassischen Entzündungsmarker an. Das heißt, die ganzen Interleukinwerte, TNF-Alpha, im Prinzip alles, also Zonulin, wie sieht's im Darm aus? Und wir haben halt ganz viele Marker, wo wir vor allem von dem Entzündungswert schauen wollen, wo im Körper ist denn gerade was im Ungleichgewicht? Mhm. Und dann schauen wir von dort, wie kriegen wir das auf einer körperlichen Ebene wieder in die Balance. Na, also was ich halt in meinen Coachings mache, ist, check eigentlich immer den Darm ganz explizit, weil wenn man den Darm nicht in den Griff kriegt, kriegt man halt gar nichts in den Griff. Dann, wo sind Entzündungen im Körper? Und je nachdem, was wir für einen Entzündungswert haben, wissen wir auch, welches Organ gerade betroffen ist. Und das versuche ich dann natürlich immer noch durch manuelle Therapie zu erhärten. Also sehe ich, dass der Darm gerade hart ist, die Leber, ne, sind die Organe verschoben, so ein bisschen Osteopathie-mäßig, weil die helfen sich ja gegenseitig. Und dann schaue ich immer, was kann mir das wieder über das Nervensystem sagen? Also wenn ich jetzt zurückgehe, wo im Körper ist denn dort eine Unsicherheit? Wo im Körper sind dort Themen? Weil aus meiner Sicht geht das ja auch darüber hinaus, dass man nur den Körper anschaut, sondern es gibt immer einen Grund, warum der Körper mir an genau dieser Stelle gerade was anzeigt. Mhm. Und wenn man das dann mit bewusster Atmung und natürlich mit den Baustoffen, das heißt Mikro-, Makronährstoffe, alles, was ich dann eben brauche, versorgt, dann gebe ich A, die richtigen Materialien und B, das richtige Signal. Und dann habe ich halt unglaublich gute Erfahrungen gemacht, dass die Leute auch sehr schnell wieder in eine Regulation oder in eine Heilung kommen.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, als erstes den Darm in den Griff bekommen. Was meinst du damit?
Ja, klassische Themen wie Leaky Gut oder chronische Darmentzündungen, das ist ja mittlerweile ein ganz großes Problem. Und der Darm ist halt für mich so ein bisschen die Barriere, ist ja unser enterisches System. Also da sitzen ja auch im Prinzip unser ganzes Bauchgefühl oder das Gefühlskonstrukt kommt dort her. Und ich glaube, wenn dort ein Ungleichgewicht herrscht, dann zieht sich das auf den ganzen Körper halt aus, gerade auch was unsere Stimmung angeht. Mhm. Und momentan habe ich das Gefühl, das wird immer schlimmer, dass die Leute überfordert sind. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, wie sie mental noch hinterherkommen und Dinge abarbeiten können. Und das schlägt sich dann halt auch ganz stark auf den Darm nieder. Darum versuche ich immer, den erstmal zu beruhigen, wieder eine Verbindung aufzubauen, dass die Leute den überhaupt mal wahrnehmen, gucken, was ist denn da? Und ein bisschen, ich sag mal, allgemeine Education machen, was der Darm halt so für uns tut.
Und wenn wir jetzt wieder zurück zur Atemtechnik gehen, wir können ja über unterschiedliche Techniken, du hast einige schon angesprochen, auch unseren CO2 oder Sauerstoffhaushalt verändern. Welche Bedeutung hat die CO2-Toleranz aus deiner Sicht für Gesundheit, Stressresilienz oder Leistungsfähigkeit?
Ja, eine ganz entscheidende. Also aus meiner Sicht ist immer, ich sage immer in meiner Ausbildung, wenn ihr euch bei Atmung jemand mit Sauerstoff kommt, gibt dem direkt mal eine Ohrfeige, weil es gibt fast nichts Unwichtigeres als Sauerstoff, wenn man sich mit dem Thema Atmung beschäftigt. Wohingegen eben das CO2 ja ein ganz, ganz wichtiges Gas für uns ist, gerade durch den Vasodilationseffekt, also dass sich die Blutgefäße wieder erweitern können. Und da ist aus meiner Sicht ein riesen Nachholbedarf in der Gesellschaft, dass man sich mit dem Thema mal beschäftigt, auch im Sport, dass man schaut, was macht denn überhaupt CO2 für mich, weil wir dadurch ja, was viele Leute nicht wissen, ich nenne mal drei wichtige Funktionen beeinflussen. Das erste ist unser Atemreflex, also der Trigger, wann ich atmen muss. Ich muss ja nicht atmen, weil ich zu wenig Sauerstoff habe, sondern weil eben die Barorezeptoren mir sagen, du hast zu viel CO2. Und diese Toleranz ist halt ganz, ganz wichtig. wichtig zu trainieren, weil je größer meine CO2-Toleranz wird, desto weniger muss ich atmen. Ja, warum ist das gut? Weil wenn ich wenig atme, behalte ich noch recht viel CO2 in meinem Körper und dann habe ich den gerade angesprochenen Gefäßerweiterungseffekt, also diese Vasodilation, das heißt, die Autobahn ist frei und dann kann überhaupt diese roten Blutkörperchen, die ja meinen Sauerstoff zur Zelle bringen wollen, auch schön über die freie Autobahn zur Zelle fahren. Und das ist bei Sportlern ja immer der Unterschied, wann kippe ich quasi vom aeroben Bereich in den anaeroben Bereich. Und dann merken die Leute, was es eigentlich mit ihnen macht und sind dann relativ offen auch für das CO2-Training.
Was kann ich denn tun, um meine CO2-Toleranz zu steigern?
Ja, das Spannende bei dem CO2-Training ist ja, das ist ein bisschen unpopulär, weil es sich einfach scheiße anfühlt. Das muss man halt so sagen. Und wenn ich jetzt andere Atemtechnik mache, wie zum Beispiel Wim Hof, was genau das Gegenteil davon ist, dann fühlt sich das erstmal gut an. Ich kann lang die Luft anhalten, ich kriege Endorphine. Und beim CO2-Training ist das Problem, was ich gerade angesprochen habe, ja, dass CO2 unseren Trigger der Atmung auslöst. Das heißt, wenn ich zu viel CO2 habe, will mein Körper Gasaustausch machen. Und um diese Trigger jetzt nach oben zu schieben, muss ich das mit einem gewissen Druck machen. Das heißt, mein Körper sagt mir, ich will atmen und wir sagen, nein, wir trainieren CO2 und drücken das jetzt nach oben. Und das fühlt sich halt schlecht an, weil es ein bisschen im Prinzip ja das Gefühl ist, wie wenn man erstickt.
Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Ja, also im Prinzip muss man einfach weniger atmen. Was ich immer gerne mache, weil es gleichzeitig auch eine Messung ist, ist einfach mal locker ein- und ausatmen. Aus immer einfach neutral, nicht die Lunge komplett leer. Und dann mal zählen, wie viele Schritte kann ich denn jetzt gehen mit leerer Lunge? Und da sollten wir als Erwachsene locker auf 60 Schritte kommen. Und die meisten, mit denen ich das mache, kommen so auf 25 vielleicht.
Okay, aber es ist eine normale Geschwindigkeit, was das Gehen angeht und nicht Rennen. Oh.
Genau. Okay. Ja, da kann man auch gar nicht so viel tricksen, weil wenn man rennt, verbrennt man halt mehr Sauerstoff, ne? Dann schaffst du auch nicht viel mehr. Also das Ding ist, die Leute kommen da immer auf verrückte Ideen, was man alles variieren kann, aber im Prinzip ist das relativ konstanter Wert. Und das ist einmal, ist das eine Messung, ne? Und B, kann ich das auch nutzen als Training. Das heißt, ich kann immer mal wieder am Tag einfach die Luft anhalten und mit leerer Lunge diese Schritte machen und schauen, kann ich mich denn da verbessern. Das ist aus meiner Sicht auch eine der dankbarsten Übungen, weil ich halt mit vielen optischen Reizen zu tun habe. Das heißt, ich sehe, ich komme heute weiter, als ich gestern war. Mhm. Ja, oder ich habe mehr Schritte geschafft als gestern. Und das ist natürlich eine schöne Motivation, um dran zu bleiben.
Ja, das ist super. Gute Übungen werde ich nachher auf jeden Fall mal ausprobieren. Lass uns vom Atmen in die Kälte wechseln. Und Kälte wird ja oft als Hormesis-Reiz beschrieben. Woran erkenne ich, ob der Reiz noch gesund ist und wann wird aus Anpassung möglicherweise eine Überlastung?
Das ist eine ganz gute Frage, denn ich glaube tatsächlich, die Kälte ist ein wahnsinnig guter Lehrer für uns, weil wir die halt nutzen können, um unser Nervensystem zu trainieren. Das heißt, wenn ich mich bewusst der Kälte aussetze, dann wird die Kälte mich, egal wie krass ich bin, relativ schnell in sehr hohen Erregungszustand bringen von meinem Nervensystem. Das heißt, ich bin in einer absoluten Stressreaktion, weil mein Körper, na, der funktioniert dann noch, das ist gesund für mich und sagt mir, hey, das ist eine potenziell lebensgefährliche Situation, in der du dich befindest. Und das Spannende ist jetzt, wenn ich da nicht mit Ego reingehe, sondern mal gucke, wie reagiere ich denn gerade? Weil dann zeigt mir die Kälte, so wie ich mich dann dort fühle, so werde ich mich immer fühlen, wenn es in meinem Leben schwierig wird oder ich hohem Stress ausgesetzt bin. Und wenn ich das mal bewusst wahrnehme, sehe ich, was habe ich denn für einen Schutzmechanismus mir in meinem Leben antrainiert? Ist es eher Kampf und ich sitze dann da drin und sage alles fürs Instagram-Foto oder ist es Flucht und ich kann nur noch ans Rausgehen denken? Und das ist halt ein ganz, ganz wertvoller Beitrag aus meiner Sicht, weil wenn ich das über mich weiß, kann ich das in andere Lebensbereiche, eben in meinen Job, in mein Privatleben übertragen und weiß dann, wenn ich das wahrnehme, oh, mein Körper will mich gerade nur beschützen, ist hier vielleicht gar nicht so wichtig, ne? Oder ich muss mich erstmal regulieren. Und dann ist ja das Zweite im Eis, wenn ich es schaffe, mich aus einer potenziell lebensgefährlichen Situation mit ein paar Atemzügen in einen regulierten Zustand von meinem Nervensystem reinatmen zu können, dann schaffe ich das eben in jeder Situation in meinem Leben. Und das zeigt mir dann auch diese Verbindung zur Atmung, wie mächtig und schnell das Ganze funktionieren kann.
Man sieht ja häufig Sportler, die quasi nach einer Belastung ins Eisbad gehen. Warum machen die das?
Ja, ich glaube, das Eisbaden ist halt mittlerweile super Trend geworden. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, viele Leute wissen gar nicht, warum sie das machen. Denn du hast ja eben gefragt, wann merke ich, dass das halt nicht mehr gut für mich ist. Ja. Und ich glaube, das ist immer dann, wenn das Ego reinkommt. Das ist auch ein Grund, was mir nachher in der ganzen Wim Hof-Szene nicht mehr so gefallen hat. Da ging es immer darum, wie lange kannst du Luft anhalten und wie lange bist du im Eis. Und das sind beides Werte, die komplett egal sind. Weil es geht ja immer nur um deinen Körper. Und du willst halt schauen, dass du deinen Körper oder dein Mindset ja eine Stufe nach vorne kriegst. Und wo du anfängst, ist komplett egal, weil du bist ja nun mal da. Na, und jetzt geht's einfach für Schritt nach vorne. Und beim Eis haben wir ja viele Untersuchungen jetzt auch gerade die letzten Jahre gehabt. Das heißt, neue Studien sind rausgekommen, wo man eben sieht, man braucht gar nicht so viel. Na, man redet ja von so 7 Minuten die Woche. Na, oder nach 2 Minuten Eisexplosion hast du eigentlich alle Effekte erreicht. Weil du willst ja immer eine Gegenreaktion von deinem Körper haben. Na, also die antiinflammatorischen Effekte zum Beispiel oder das braune Fettwachstum antriggern. Und das hast du eben nach diesen 2 Minuten erreicht. Und dann ist das Wichtige ja nach dem Eisbad, dass du in die Recovery gehst, dass du dich erholst, dir wieder Zeit nimmst, weil da wächst ja deine Ressourcen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz stark vergessen geht, auch im Sport. Das heißt, man macht das vielleicht aus Recovery-Gründen, ja, damit man schneller sich wieder erholt, was natürlich auch funktioniert, weil es die Entzündung runterbringt. Wenn du aber Muskeln aufbauen willst, wäre es eben schlecht, direkt nach dem Training zu machen. Und es gibt ein paar Feinheiten, die man einfach beachten muss. Das Ding ist halt, ich frage die Leute bei allem, was sie mich fragen, immer nach dem Warum. Also warum willst du das denn machen? Was ist überhaupt dein Ziel? Weil in ganz vielen Fällen ist das Warum den Menschen nicht mehr klar.
Also ich habe ein Eisbad zu Hause, dankenswerterweise. Und mein Warum ist, ich trainiere es, um mich zu überwinden. Und weil es ist nie angenehm. Aber es ist schön, wenn man rauskommt, aufgrund der Endorphine, die man ausschüttet. Aber ich finde den Punkt, den du vorhin gemacht hast, extrem wichtig. Das Ego darf wirklich nicht ins Spiel kommen und man darf nicht Minuten zählen und wie lange halte ich es aus. Das kann dann auch oft gefährlich sein, also vor allem, wenn es dann zu kalt ist und wenn man zu lange drin ist.
Ja, das Ding ist auch einfach, du schwächst ja dein Immunsystem. Das heißt, je länger du das machst, desto mehr muss dein Körper ja dagegen kämpfen und sagen, ich wärme dich wieder auf. Und was halt hier oft nicht berücksichtigt wird, ist ja deine Schockreaktion. Also die Reaktion, wo dein Körper mit dir redet und sagt, geh da raus, die wird halt mit zunehmendem Training und mehr Erfahrung wird die weniger. Weil dein Körper sagt, okay, das kommt immer wieder, ne, dann brauche ich dich anscheinend nicht zu warnen, weil wir das ja immer wieder auch überleben. Das heißt aber nicht, dass das deshalb besser funktioniert oder dein Körper viel krasser geworden ist, sondern der merkt einfach, er muss nicht mehr so viel schreien. Ja, und das Problem dabei ist, das kam ja zum Beispiel in der Studie raus, die ich mit der Subsi hier aus der Schweiz gemacht habe, was auch von der ARD verfilmt wurde, ja, dass diese Reaktion vom Körper dafür sorgt, dass du dich im Prinzip schützt. Das heißt, deine Haut wird härter, zieht sich mehr zusammen, ja, wird weniger durchblutet im Eis. Und das war dann bei Leuten, die trainiert sind, wie jetzt zum Beispiel auch bei mir, ne, war das halt viel weniger. Das heißt, meine Körpertemperatur, die ist viel schneller weg. Ja, um das sich zu verdeutlichen, wenn ich jetzt mit einem Untrainierten in kaltes Wasser geworfen werde, sterbe ich wahrscheinlich früher als er. Das ist ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, ja, war in der Sekunde, wo ich rauskam, hat mein Körper durch das braune Fett wieder angefangen, mich aufzuwärmen. Ja, und die anderen Personen, die haben noch ein paar Minuten nachgekühlt. Und das war halt ein ganz, ganz spannender Effekt, wo man halt auch immer schauen muss, was will der Körper da eigentlich machen und wie ist das denn richtig einzuordnen?
Siehst du eigentlich den Effekt, den manche Menschen berichten, dass sie eine verbesserte emotionale Regulation haben durch Eisbäder?
Ja, also ganz klar. Ich glaube, das liegt aber nicht mal nur am Eis und den Hormonen, sondern das liegt auch ganz viel an dem Training, was man macht. Das ist ja wie, wenn man irgendeine neue Ernährung annimmt. Man beschäftigt sich auf einmal mit einem Thema. Na, und beim Eisbaden beschäftigt man sich halt ganz viel mit sich selber. Und dann geht es ja auch immer darum, den Schweinehund zu überwinden. Wie du sagst, das ist nie angenehm. Das heißt, da reinzugehen, das macht ganz viel mit der Willenskraft. Und durch diese Willenskraft werde ich auch andere Sachen in meinem Leben nicht mehr so aufschieben. Das heißt, ich werde Konflikte schneller lösen. Ich werde Probleme schneller regeln. Und dann habe ich auch gar aus meiner Sicht viel weniger Grund, mich zu ärgern oder schlecht gelaunt zu sein. Und merke auf einmal, hey, das Leben muss gar nicht schlimm sein, sondern es kann auch für mich passieren.
Gibt es Warnsignale beim Eisbaden, die häufig unterschätzt werden, die du beobachtest?
Ja, ich glaube, immer wenn das Ego ins Spiel kommt, hören die Leute nicht mehr auf ihre Schmerzrezeptoren. Und es gibt halt Warnsignale, gerade wenn du zum Beispiel Kopfweh kriegst, ne, oder Migräne danach, Themen wie Renault, das sind halt immer Zeichen, dass ja was mit der Durchblutung in deinem Körper nicht in Ordnung ist. Und da würde ich immer ganz vorsichtig sein und schauen, sind denn überhaupt diese Baustoffe da, die du dafür brauchst? Also Aminosäuren, Omega-3, ist der Botenstoff da, das für die Gefäßerweiterung, CO2, NO-Gas, na, funktioniert das alles noch? Und da wird aus meiner Sicht noch zu wenig drauf geachtet und man versucht einfach über den Schmerz hinwegzugehen, wobei der Schmerz halt das stärkste Signal deines Körpers ist.
Siehst du Personengruppen, die besonders profitieren könnten durch Atemtechniken und Eisbäder?
Du, ich glaube, im Prinzip kann da jeder von profitieren. Wenn er das halt bewusst macht, setzt du dich ja immer wieder mit dir und deiner Gesundheit auseinander. Und das ist meine Antwort immer, wenn mich jemand fragt, was ist denn die beste Atemtechnik? Dann sage ich immer, kommt ja A drauf an, was du willst. Aber aus meiner Sicht ist jeder Atemzug super, wenn du ihn bewusst machst. Weil das Schöne an der Atmung ist ja, wir Menschen, wir brauchen keinen Lehrer, wir brauchen keine Technik dafür, sondern ich kann mit jedem, das mache ich auch mit jedem, der bei mir im Coaching zum Beispiel ist, ich sage, beobachte doch mal gerade deine Atmung. Ne, was fällt dir denn auf? Also wie atmest du? Und dann erzählen Leute, ne, von sich aus schon, wie sie atmen. Die meisten erzählen dann, sie atmen zu flach oder zu viel durch den Mund, was auch immer. Das heißt, ohne dass wir uns damit beschäftigen, wissen wir, was richtig für uns wäre. Und dann kann ich sagen, ja, dann mach die mal besser. Das ist das Einzige, was ich dann sage. Und dann weiß jeder, oh, ich könnte ein bisschen tiefer atmen, ein bisschen langsamer, mal eine Pause machen. Und auf einmal kommt dieser angeborene Instinkt und wir verbessern unsere Atmung und merken, wenn wir das ein paar Minuten machen, mir geht's auch besser. Aber was ist da passiert? Also rückwärts ingeniert heißt das ja nur, ich versetze mich mal gerade ins Jetzt, konzentriere mich auf irgendwas, was im Jetzt stattfindet, eben meine Atmung, und bringe die in den richtigen Zustand, sodass die Atmung mit dem, was ich wahrnehme und dem, was im Außen gerade da ist, wieder kohärent wird und dann kann mein Körper, mein Nervensystem mir auch in diesem Moment dienen und sich richtig einstellen. Und aus meiner Sicht geht es, egal ob bei Eisbaden, bei Atemtechnik, bei allem, immer nur um die Kohärenz. Weiß mein Körper, was ich von ihm will und kann er sich auf die Situation einstellen?
Was meinst du, wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, wie wird sich der Bereich Atemtechnik oder Atemtherapie, Breathwork, finde ich, ist ein schönerer Begriff, und Kältetraining, wie wird sich das weiterentwickeln?
Ich glaube, das sind ein bisschen verschiedene Streams, die da gerade laufen. Das Kälteding hat, glaube ich, gerade so seinen Peak erreicht und geht jetzt weg von dem Mainstream in eine, ich sag mal, eine sinnvolle Alltagsanwendung. So dass halt die Leute, die wirklich davon profitieren können, die sehen, wie sie das nutzen können, die im einen holen sich ein Eisbad, weil es eben für Longevity oder für den Sport wirklich sinnvoll ist, das dann auch regelmäßig zu machen, werden aber da ein Protokoll finden, wo sie sagen, ich gehe, keine Ahnung, alle 2 Tage rein und nicht jetzt x-mal am Tag, sodass das sehr, ich sag mal, bewusst angewendet wird. Da sind wir gerade in so dieser Konsolidierungsphase und beim Breathwork sind wir da noch weit vor. Das heißt, wir sehen, Breathwork poppt gerade überall auf, jeder macht gerade Breathwork und es geht im Moment gar nicht so um die Gesundheit oder um, wie kann ich mein Nervensystem regulieren, sondern es geht ganz viel um diese Traumaarbeit. Das heißt, wenn man das jetzt schaut im Internet, dann sieht man immer irgendwie Leute, die gerade in einem Prozess stecken, die schreien, die weinen, die ihr Kissen zerreißen, die auf den Boden hauen. Und das ist was, das mir eher noch ganz viel Sorgen macht, weil ich sehe, wenn man halt Leute in so einem Prozess bringt, dann öffnet man die ja. Das heißt, man muss sich überlegen, wir alle haben irgendwo Trauma in uns. Wo kommt das Trauma her? Trauma kommt her, dass ich verletzlich war, mich geöffnet habe und das wurde ausgenutzt. Es war also nicht sicher für mich. Und wenn ich jetzt in irgendeinem Eventraum bin mit 200 Mann, ich werde da geöffnet, bin ich in demselben Zustand. Und wenn ich dann nicht gehalten werde und Sicherheit habe, eine Sicherheit im Außen, ne, dass ich nicht gefilmt werde, dass ich in meinem Prozess das machen kann, dass ich, wenn Hilfe brauche, sofort jemand da ist, der auch versteht, was ich gerade brauche, dann sorgt das aus meiner Sicht eher für neues Trauma. Und das ist was, wo ich halt ganz krass sehe, ich gehe auch selber gern zu Breathworks, einfach mal zu gucken, wie machen das andere, wo überhaupt nicht drauf geachtet wird. Und diese Sicherheit ist was, was aus meiner Sicht A, in diesen emotionalen, also in diesen, ich sag mal, transformativen oder holotropen Bereich des Breathworks reingehen muss. Und da wird sicher noch das ein oder andere passieren, dass dort auch Rahmenbedingungen und Regeln gesetzt werden, wie man sowas machen kann, was es an Wissen braucht, wie viele Leute man überhaupt betreuen kann. Weil teilweise sind ja eine Person, die macht dann 200 Leute. Dann ist es ja super, dass die so viele Leute findet, aber die kriegst du ja nicht gehalten. Ja. Und das ist halt was, wo ich Probleme sehe. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass Breathwork langsam auch therapiefähig wird. Das heißt, zum Beispiel bei mir in der Ausbildung sind ja viele Ärzte, Therapeuten, ne, funktionelle Mediziner, die alle die Atmung bisher, ich sag mal, mehr mechanisch gesehen haben, wie eine Maschine, ne, sehr isoliert. Und dabei ist ja die Atmung was, was mit jedem Körperprozess zu tun hat. Wir haben eben über den Darm gesprochen. Ja, mein Zwerchfell massiert ja jedes Mal den Darm, wenn ich es richtig benutze. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt 20.000 Mal am Tag atme richtig, habe ich 20.000 Mal Massageeinheiten für meinen Darm. Das ist natürlich super, auch für die Darmperistaltik, also die Bewegung im Darm, ne, dass da mein Essen auch weiter transportiert wird. Und das sind Dinge, die jetzt mehr und mehr bewusst werden und bewusst auch schon von einigen eingesetzt werden. Da ist aber noch ein Riesenraum nach oben.
Was hältst du von Atem, von Breathwork in Kombination mit Psychedelika? Also du hast vom Öffnen gesprochen und es scheint auch gerade, ich will nicht Hype sagen, aber ein Thema, was zumindest in meiner Bubble diskutiert wird, Ayahuasca oder andere psychedelische Substanzen, um Traumata zu verarbeiten und zu sich selbst zu finden. Wie siehst du da drauf?
Das sehe ich auch sehr differenziert. Also erstmal würde ich sagen, kann das funktionieren und ist das eine gute Idee? Absolut. Weil ich halt dort ganz schnell und ganz tief zu mir kommen kann. Das Ding ist, bin ich bereit dafür. Und das ist was, wo ich aus meiner Sicht auch mit den Leuten, ich habe das ja auch nur im Umkreis, dass ich das gefragt werde, sehe, ich bin ganz häufig nicht bereit dazu. Und ich sehe das eben so, wenn ich mir das Nervensystem von Leuten angucke, dann reichen eigentlich 2, 3 Fragen und die Leute fangen an zu weinen, weil ich sehe über die Atmung, wie es den Leuten wirklich geht, innerlich. Und ganz häufig sind wir nicht bereit, diese Themen aufzuarbeiten. Und wir können, wenn wir uns hier einen Raum schaffen, uns bewusst mal dem Thema nähern, können wir ja auf unsere Körperintelligenz vertrauen. Das heißt, auf die Intelligenz meines Unterbewusstseins, meiner Seele, wenn man so will, was auch immer, um zu gucken, was ist denn gerade für mich Thema, ne, und über welche Ressourcen verfüge ich, das aufzuarbeiten. Und mein Unterbewusstsein kennt das. Das heißt, mein Nervensystem kennt meine Ressourcen, meine mentalen und körperlichen Kapazitäten, kennt aber auch meine Probleme und Schattenseiten. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur durch Atmung dem Thema näher, ist das ein sehr kontrollierter Schritt. Weil was mache ich in so einer emotionalen oder so einer Traumaatmung ist, ich lähme ein bisschen mein bewusstes Denken, was mich ja schützen will, was mich aber auch bremst, was mich in dieser mentalen Welt hält. Das heißt, das lähme ich und halte das zurück und öffne einen Kanal zu meinem Unterbewusstsein. Eben wieder dem Bauchraum, dem Unterbewusstsein und dem Sitz der Gefühle, wo eben auch die Traumata festgehalten werden. Und jetzt kann mein Unterbewusstsein sich endlich mal melden. Und das redet aber nicht mit Worten mit mir, weil das ist ja immer mein Verstand, sondern es redet mit Gefühlen mit mir. Und jetzt kann ich diese Gefühle annehmen, wenn ich bereit dafür bin, die durchleben und dann halt loslassen. Oder ich kann auch, wenn ich sehe, ist mir gerade ein bisschen zu viel, die wieder wegpacken und sagen, okay, ich habe gesehen, da ist vielleicht noch eine Trauer in mir, die ich nicht verarbeitet habe. Oder eine Wut, was auch immer. Und ich weiß jetzt, die ist da, ich gucke sie mir aber wann anders an. Ja. Und das ist halt bei Substanzen nicht so. Sondern dann mache ich die Schleuse komplett auf und der ganze Eimer Probleme wird einfach mal über mich durchgekippt. Und ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht mehr die Ressourcen, sowohl mental als körperlich, sich der Menge an Problemen hinzugeben, weil das eben im Nachgang ja auch ganz viel Integrationsarbeit braucht. Das ist ja wie bei jeder auch psychologischen Behandlung. Na, du kommst erstmal an ein Problem, du siehst das, du verstehst es und dann musst du ganz viel drüber reden. Und dieses Reden heißt ja, die Brücke vom Verstand zum Gefühl zu machen, dass du es dir erklären kannst, dass du weißt, meine Eltern waren vielleicht gar nicht böse, ne? Die haben mir nur was Gutes gewollt, die konnten nicht anders, war eine schwere Zeit, was auch immer. Und Stück für Stück baust du dann diese Brücke und kannst eben abarbeiten. Und ich glaube, daran mangelt es noch.
Ja. Ich möchte dich gern zum Schluss fragen, welche 3 Tipps hast du für unsere Zuschauer, Zuhörer, ganz allgemein, die du den Menschen mitgeben möchtest?
Mein erster Tipp ist immer, sich wirklich mal mit seiner Atmung zu beschäftigen, wie wir das eben kurz gemacht haben. Das heißt einfach, auch wenn man das jetzt hört, einfach mal Augen zuzumachen und schauen, wie atme ich gerade? Wo ist meine Atmung? Ist die eher im Bauchraum, im Brustraum, ja, Nase, Mund? Wie viel atme ich? Kann ich meine Atmung hören? Und das einfach mal wahrzunehmen, ohne es zu bewerten und dann versuchen, es besser zu machen. Ja, und dann passiert ganz viel mit einem, weil wir uns eben ins Jetzt holen. Im Prinzip ist das eine Art Meditation. Und von alleine merken, wo wir gerade Veränderungen brauchen. Und das Zweite ist, das würde ich direkt nachgelagert machen, ja, wenn jeder hat ja irgendeine Frage im Kopf oder ein Thema, was er gerade hat, ja, das kann ein ganz kurzfristiges sein oder ein langfristiges, sich mal zu fragen, warum? Na, was ist eigentlich mein Warum für dieses Thema? Na, wenn ich jetzt gerade viel Stress habe, kann ich fragen, warum ist denn dieser Stress da? Wo kommt der her? Ist es wirklich jetzt der Chef, der das mit mir macht? Ne? Dass man dann immer oft so sieht, dass das aus dem Außen kommt. Und da ist ja, wenn wir das ehrlich sehen, ist jede Situation ist einfach neutral. Das heißt, ich kann wieder sagen, was macht's mit mir? Weil meine Reaktion darauf, die kommt nur aus mir und ist hoch individuell und ist halt meine Bewertung der Situation. Und wenn ich da mal mich frage, warum mache ich das denn wirklich und das einfach ein paar Mal hintereinander, dann komme ich ganz schnell zu ganz tiefen Schichten in mir, wo ich merke, ich habe mir ziemlich viel Scheiß eingeredet. Ne? Weil das ist ein Schutzmechanismus von mir selber und es geht eigentlich um was völlig anderes in meinem Leben. Und ich glaube, wenn man diese beiden Sachen macht, dann kommt der dritte Schritt wie von alleine, weil dann geht's einfach drum, eine einzige Sache zu definieren, die man jetzt für sein eigentliches Warum mal ändern kann.
Sehr schöne Tipps. Also es, vor allem ist relativ einfach umzusetzen. Ich danke dir auf jeden Fall für den wirklich sehr interessanten Austausch. Ich finde es sehr wichtig, was du tust, weil mit Atemtechnik oder Breathwork im Allgemeinen, was ein bisschen über Atemtechnik alleine hinausgeht, können wir ohne irgendwelche zusätzlichen Hilfsmittel nur mit uns selbst schon sehr viel bewirken. Und du und deine Arbeit, ihr tragt dazu bei, das noch ein bisschen öffentlicher zu machen und wirklich Menschen zu helfen, ein bisschen besser mit sich selbst umzugehen. Und daher vielen Dank für den Austausch und für das, was du tust. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Danke dir auch vielmals für die Einladung. Mir kommt da gerade, wo du das gesagt hast, noch in den Sinn. Es ist ganz viel, wenn ich mit Supersportlern trainiere oder rede, die sagen mir immer dasselbe. Die sagen, wenn du halt ganz hart trainierst und an deine Grenzen gehst, dann kommt ein Punkt, wo du denkst, du kannst nicht mehr. Du brichst gleich zusammen und dann sagen die so, du bist bei ungefähr 30%. Das heißt, das ist so ein bisschen auch das, was ich versuche mit den Leuten zu machen. Nicht immer noch mehr oder durch Gadgets, durch Tools, durch Veränderung noch irgendwie das Glas größer zu machen, sondern erstmal zu schauen, dass das Potenzial, was jetzt schon in mir ist, überhaupt nutzbar ist. Und das ist halt ganz oft nicht so, wenn mein Nervensystem im falschen Zustand ist.
Rolf, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir.
Die Fakten der Folge. Unser Nervensystem reagiert auf Stress nicht nur automatisch. Wir können lernen, es aktiv zu beeinflussen. Atemtechniken und Kälteexposition zeigen, dass wir mehr Einfluss auf unsere Stressreaktion haben, als viele denken. Wachstum entsteht oft außerhalb der Komfortzone. Kontrollierte Herausforderungen wie Kälte oder bewusstes Atemtraining können dem Körper helfen, widerstandsfähiger zu werden, vorausgesetzt, sie werden sinnvoll und individuell eingesetzt. Und unsere Gesundheit beginnt nicht erst bei Medikamenten oder Therapien. Viele Faktoren, die unser Wohlbefinden, unsere Belastbarkeit und unsere mentale Klarheit beeinflussen, liegen in unserem Alltag und können aktiv gestaltet werden.
Random Reminder.
Random Reminder: Musik verändert deinen Herzschlag. Dein Herz reagiert auf Musik schneller, als du denkst. Langsame Musik kann Herzfrequenz und Blutdruck senken, schnelle Musik kann sie erhöhen. Es muss also nicht immer gleich das Eisbad sein, wenn du gestresst bist. Hör vor einem Meeting oder nach einem anstrengenden Tag bewusst 3 Minuten ruhige Musik. Du nutzt damit einen direkten Zugang zu deinem Nervensystem. Also mein Random Reminder heute: Deine Playlist beeinflusst nicht nur deine Stimmung, sondern auch deine Physiologie. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.